Ja, herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Das Thema der heutigen Sendung ist die Frage, vor welchen Herausforderungen Menschen mit Behinderungen und oder chronischen Erkrankungen im Beziehungsleben stehen. Bei uns zu Gast ist heute die Leiterin der Akademie für sexuelle Gesundheit, die Sexualtherapeutin Elia Bragagna. Ich beginne gleich mit meiner ersten Frage. Mit welchen Anliegen kommen denn die Menschen zu Ihnen?
Also der Schwerpunkt bei mir, bei meiner Arbeit, sind sexuelle Probleme, die die Paare haben. Im Hintergrund dann natürlich stellt sich heraus, dass viele andere Themen dahinter sind, aber sie kommen, weil sie zum Beispiel lustlos geworden sind, dann weil die Männer Erektionsstörungen haben oder vorzeitig ejakulieren oder die Frauen vor allem, weil sie lustlos sind oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben oder Erregungs- und Orgasmusstörungen. Und dann stellt sich heraus, was könnte dahinter sein, und an dem arbeitet man dann als Therapeutin oder Ärztin, weil ich bin ja Ärztin und Therapeutin.
Und wie schaut die Arbeit dann aus?
Zuerst höre ich mir mal das Anliegen an. Entweder kommt jemand zuerst allein, das ist oft der Fall, oder sie kommen gleich als Paar. Und dann erzählen die mir halt das Problem, das zwischen ihnen liegt. Und man muss ja auch wissen, dass die Paare oder die Einzelnen meistens erst dann kommen, wenn die Beziehung bedroht ist. Leider. Ich hätte lieber, dass die Betroffenen sehr, sehr schnell kommen, wenn sie merken, irgendwas stimmt nicht, weil es dann sehr schwer ist, wenn viele Verletzungen stattgefunden haben, wenn die meisten schon auf Rückzug sind und sprachlos geworden sind, dann muss man das erst einmal wieder in die Gänge bringen und das Thema dann nach und nach aufrollen. Also ich hätte lieber, sie kämen schnell.
Wie kann denn eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung da eine Beziehung beeinflussen?
Naja, es kommt eben darauf an. Kennt das Paar sich schon unter der Behinderung? Dann ist schon eine ganz andere Ausgangssituation, weil dann ist das quasi ein Gleichgewicht. Die mussten so mit dem Thema schon von Anfang das aushandeln und ein Gleichgewicht finden. Schwieriger fast ist es meiner Meinung nach, wenn vorher quasi ein Gleichgewicht war, die haben sich kennengelernt und dann geschieht ein Unfall oder es kommt eine Erkrankung dazu und dann wird dieses Gleichgewicht aufgerüttelt. Und die müssen sich ganz neu definieren. Es kann sein, zum Beispiel, dass der oder die Betroffene vorher der oder die Checker war in der Familie und durch die Erkrankung kann man plötzlich Hilfe benötigen, Unterstützung benötigen und man ist es vielleicht gar nicht gewohnt, weil man vorher immer die ganze Kraft getragen hat der Familie und dann muss man einmal so weit kommen, dass man es akzeptiert selber, dass sich was verändert hat und dann aber auch, dass man vielleicht auf Unterstützung angewiesen ist, ohne dass man dabei seine Würde verliert. Weil das ist wichtig, nur weil ich bedürftig geworden bin in manchen Unterstützungspunkten, heißt das doch nicht, dass ich meine Würde verlieren möchte. Und das kann eine wahnsinnige Herausforderung sein.
Also es ist dann schon noch sehr schwierig, auch das Selbstvertrauen der Menschen wieder aufzubauen.
Ja, oder? Also wenn ich denke, zum Beispiel, ich habe so einen Mann gehabt, der war 37, der hat durch einen Unfall eine Querschnittslähmung bekommen und der musste ja sich ganz neu kennenlernen. Als Mensch, da geht es noch gar nicht um Sexualität, der musste erst einmal wissen, was er kann, wo seine Stärken liegen, weil wir leben ja davon, dass wir auch Selbstwert haben und Selbstvertrauen und da muss ich mal meine Stärken kennen. Und das dauert und es dauert auch dann, wie sieht die Gesellschaft einen Mann zum Beispiel mit Behinderung? Sieht die Frau, sieht der Mensch, mein Gegenüber, mich überhaupt noch als der ich vorher war? Wenn ich vorher geschätzt wurde, was ist mit dieser Wertschätzung plötzlich passiert? Und dann erst, wenn ich mich wieder zusammengeklaubt habe, kann ich auf wen zugehen, aber wer redet dann noch über Sexualität? Wie geht es ihm, wenn er zum Beispiel einer war, der halt lauter One-Night-Stands geliebt hat und plötzlich sich denkt, sieht die mich? Nur weil ich jetzt plötzlich vielleicht in einem Rollstuhl daherkomme, sieht die überhaupt noch, was für ein toller Kerl ich bin? Da muss er zuerst überhaupt sich stärken, damit er sich wieder mit dieser Selbstverständlichkeit raustraut. Und dann steht er immer noch davor, wie geht die Gesellschaft damit um? Kann die Gesellschaft Menschen, die nicht dem Klischee entsprechen, überhaupt wahrnehmen? Und das erlebe ich oft als sehr kränkend und herausfordernd.
Wie schwer fällt es den Menschen dann, über solche Themen zu sprechen und dazu ihnen zu kommen?
Ich glaube, das Wichtigste ist sowas zum Beispiel wie diese Sendung, dass die Menschen hören, da ist eine Person, die nimmt mich einfach an, wie ich bin. Wenn ich das nicht weiß und wenn ich überhaupt nicht weiß, dass es sowas gibt, ist es schwer. Weil wer gibt sich freiwillig hinaus und sucht Hilfe und wird dann vielleicht abgespeist oder gar nicht wahrgenommen mit den Bedürfnissen und das kränkt ja gleich doppelt. Und darum denke ich mir, okay, jetzt hat jemand eine Chance zu hören, also da ist jemand, der findet, das ist ja wirklich wert, dass man darüber redet und dann trauen sie sich. Also dann kommen die Menschen zu mir in die Praxis und die benehmen sich so, als ob wir uns schon oft gesehen haben und ich bin immer verwirrt, denke mir, kenne ich die schon? Nein, die haben einfach schon allein durch dieses hören, die nimmt mich ernst, macht das so auf die Menschen und sie sind sehr entspannt. Also ich erlebe überhaupt nicht, dass sie sehr fremdeln. Manche sind ein bisschen nervös, weil sie vielleicht nie über das Thema Sexualität reden, aber das geht ganz schnell.
Also sie legen dann die Scheu sehr schnell ab, kann man sagen?
Ja, sehr, sehr schnell.
Und dann kommen eigentlich mehr Paare zu Ihnen, wo beide Menschen eine Behinderung haben oder welche, wo nur einer eine Behinderung
hat? Nein, also eher immer nur eine Person. Also die einzigen, die ich schon mit sehr stark eingeschränkt gehabt habe, das war wirklich nur ein Pärchen, die waren durch eine rheumatische Erkrankung wirklich schwer behindert in ihrem Arbeitsalltag, aber auch ihre Arbeiter konnten sie ja gar nicht mehr, die konnten auch kaum mehr schlafen und so, da waren wirklich beide gleichwertig betroffen. Zu mir kommen eher über die Selbsthilfegruppe, die ich sehr, sehr gerne besuche, weil ich werde angefragt, MS-Gruppen, neurologische Gruppen und. Und dann kommen die meistens. Und da ist einer aus dem Gleichgewicht geraten und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und das ist halt bei mir schon der Schwerpunkt Sexualität.
Welche Themen gibt es da dann bei diesen Selbsthilfegruppen?
Bei der Selbsthilfegruppe ist vor allem das Wichtigste, dass sie verstehen, dass es nicht immer darum geht, dass man sie in die Psycho-Ecke abschiebt. Dass sie verstehen, dass manche Erkrankungen, zum Beispiel neurologische Erkrankungen, weil ich zu sehr viel jungen, also MS-Betroffenen geholt werden, dass sie begreifen, ich habe ein Recht zu fühlen, was ich fühle, nämlich es hat was mit der Krankheit zu tun. Und nicht, dass man sagt, es ist ja klar, meine Güte, ja, behindert. Na, darum hat es nichts zu tun. Warum habe ich jetzt eine Erkrankung, die vorher einfach nicht Teil von mir war? Und dann erkläre ich zuallererst, Vorsicht, wenn der Körper sich verändert und wenn zum Beispiel das soziale Umfeld sich verändert und wenn ich damit nicht mehr umgehen kann, dann hat es vielleicht Konsequenzen psychische. Aber zuerst ist es wichtig, dass man erfährt, ja, neurologische Erkrankungen haben Auswirkungen auf die Sexualität. Und was kann ich dann dagegen tun? Ich muss nicht ohnmächtig mich dem ausliefern und das ist mir sehr wichtig.
Welche Auswirkungen auf die Sexualität kann eine neurologische Erkrankung denn haben?
Es ist so, damit Sexualität ungestört ist, müssen so zentrale Stellen neurologisch in Ordnung sein. Das kann sein das Gehirn oder die Verbindung zum Beispiel zu den Genitalen, also in der Wirbelsäule und die einzelnen Nerven, die dann wirklich zu den Genitalen gehen. Und alle Entzündungen, Tumoren, Verletzungen und so weiter können genau diese Leitung ins Gehirn, in die Genitale zerstören oder eben im Gehirn zum Beispiel Entzündungen durch MS können genau diese Herde, diese Areale zerstören, die den Befehl zur Lust geben, Befehl zur Erektion, zur Erregung und so weiter. Und dann kann die Frau und der Mann einmal tun von vornherein, was sie wollen. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann geht's nicht. Und dann muss man schauen, okay, das heißt, ich muss abklären als Ärztin, was könnte es wirklich sein und dann Therapiemaßnahmen setzen.
Bis zu welchem Grad kann man das dann noch behandeln und ab wann muss man sagen, es ist jetzt leider nur noch eine eingeschränkte Sexualität möglich?
Naja, schauen Sie, wenn man schaut, dass 46% der Frauen und 39% der quasi Bevölkerung ohne Behinderung über Sexualprobleme klagen, die länger als 2 Monate anhalten, dann denke ich mir, wo ist Normalität? Also okay, Sexualität hat sich verändert und man adaptiert sich und es gibt mehr Sexualität als nur Geschlechtsverkehr und das ist etwas, was man einmal auch erklären muss. Sinnlichkeit ist etwas ganz Körperliches, ist allein, wenn wir einander begegnen, beginnt schon die Sinnlichkeit und die wird sich halt verändern im Rahmen der Behinderung und wir werden schauen, dass das optimal Passende mit dem Zustand, den ich halt habe, dass wir das erarbeiten. Und da habe ich am Anfang überhaupt keine Vorstellungen und die Patientinnen und Patienten auch nicht. Und das ist das Schöne, wenn wir uns verabschieden von einem Bild, oft müssen wir uns erst einmal stellen, dann frage ich immer, Was haben Sie denn für einen Wunsch? Wie hätten Sie denn gern, dass es ist? Und dann merke ich, der Wunsch ist oft vielleicht nicht mehr machbar. Aber vielleicht kennen Sie gar nicht das weite Areal der Sinnlichkeit, weil Sie es nicht kennenlernen mussten. Und ich habe auf einer Homepage über Querschnittgelähmte gelesen und das hat mich tief berührt. Da hat er geschrieben, erst durch diesen Unfall, den ich hatte, war ich gezwungen zu fühlen, was mein Körper alles kann sinnlich. Ich habe das vorher nie gewusst. Und da hat er erst sich kennengelernt mit seiner ganzen Bandbreite der Sinnlichkeit. Und das war für mich sehr berührend, weil das würde ich mich nie trauen zu sagen, dass er erst gemerkt hat, was für einen großartigen Schatz er hat in seinem Körper für die Sinnlichkeit.
Also geht es da auch darum, sich selbst neu kennenzulernen?
Ja, also es ist wirklich so, dass Krankheiten, die behindern, weil das kann ja, meine Güte, über ein Drittel der Österreicher, die über 15 sind chronisch krank. Also das heißt, sie sind betroffen und die Sexualität und Sinnlichkeit verändert sich. Es geht darum, mich zu verabschieden von Dingen, die ich konnte und neu kennenlernen. Und viele Menschen wollen partout nicht sich dem Neuen stellen. Sie hängen an einem Alten oder an Klischees, die einem Gesellschaft sagen. Zum Beispiel die sexuellen Mythen in einer Gesellschaft sagen ja nur, was eine Gesellschaft von uns erwartet. Und das sind kaum erreichbare Vorgaben. Und wenn man an dem hängen bleibt, wenn man chronisch krank ist oder behindert, dann hat man schwer.
Wie schwierig ist es dann, diese Klischeevorstellungen einmal loszulassen?
Für jeden anders, weil ich habe einen lieben Jugendfreund gehabt, der Kerl war ein Wahnsinn. Der hat eine Kinderkrankheit, war er querschnittgelähmt. Der Kerl konnte alles tun, wo wir waren ja Lahmärsche gegen den. Ja. Das war ganz toll. Wieder wer anderer kann sich dem kaum stellen. Also denke ich mir, ist es natürlich für mich als begleitende Ärztin und Therapeutin wichtiger, mal den Schmerz auch zu akzeptieren vielleicht, wenn man vielleicht noch gar nie das erreicht hat, was man wollte, weil man war gerade unterwegs, sich zu entdecken. Und dann wird durch irgendein Ereignis meine Entdeckungsfahrt zur Sinnlichkeit zerstört, dann tut das vielleicht sehr weh. Oder wenn jemand schon sehr erfolgreich war auf dem Gebiet, ist es vielleicht schwer. Oder wenn jemand sehr unsicher war. Ja, da muss ich mit ihm einmal zuerst dieses Kapitel abarbeiten. Und dann erarbeiten wir uns halt einfach die neue, gute Sinnlichkeit.
Wenn das mit der Lust jetzt nicht mehr so funktioniert wie früher, eben durch Krankheit oder Behinderung, welche Auswirkungen hat das dann eigentlich auf deinen Partner, wenn der sich vielleicht zuerst einmal denkt, mein Partner will mich jetzt nicht mehr?
Ja, das ist klassisch. Also das größte Sexualhindernis ist ja eigentlich die Sprachlosigkeit, nicht das Sexualproblem. Man würde immer eine Lösung finden. Aber wir haben ja nicht gelernt von klein auf. Ich glaube nicht, dass irgendwer gute Vorbilder hat, darüber zu reden, wie man mit Bedürfnissen umgeht, mit körperlichen, mit sinnlichen Bedürfnissen. Und dementsprechend weiß man oft gar nicht, wie man das artikuliert, weil man ja den Partner auch nicht verletzen will. Und weil man sehr verletzlich ist. Das heißt, die meisten werden sprachlos, ziehen sich zurück. Viele gehen früher schlafen oder ganz spät schlafen, sodass man dem ausweicht oder ist unpässlich. Und dann ist der Zweite verloren. Man muss sagen, der, der lustlos ist, ist der Mächtige, obwohl meiner Meinung nach der sich ohnmächtig fühlt. Aber der andere bleibt übrig, weil er überhaupt nicht mehr weiß, wie er rankommt an die Person. Es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer für einen Partner oder eine Partnerin mit einem sprachlosen Menschen, der sich zurückzieht, umzugehen. Sehr schwer.
Erfordert dann wahrscheinlich auch monatelange Arbeit, wirklich das wieder aufzubrechen.
Manchmal nicht. Also ich merke in Sitzungen, ab dem Moment, wo der Mann, der Betroffene, der sich verändert hat, merkt, dass es nicht darum geht, ihn anzuklagen oder sie, sondern dass es darum geht, dass er und sie versteht, dass der Partner genauso verloren ist, hilft das schon. Es hilft einmal einfach nur zu erzählen, wie es einem geht und warum man sprachlos geworden ist. Weil das ist keine Boshaftigkeit, wer so verloren ist, der weiß einfach nicht, wie er das adäquat rüberbringt, so schätzt mich trotzdem, obwohl ich verändert bin. Find einen Weg mit mir. Also jeder hat natürlich ein anderes Skript, das er da hat, aber es sind sehr bedrohliche Dinge, die einen sprachlos machen. Und in den Sitzungen bin ich oft die Dolmetscherin und hilf ihnen, Worte zu finden für das, was gar so verschließt. Und dann merke ich, geht das sehr gut. Obwohl es nicht leicht ist, aber es geht gut.
Welche Übersetzungsprobleme gibt es denn da so?
Dass man zu lange wartet. Und wenn man lange wartet, sagt man erst etwas, wenn man enttäuscht ist. Zum Beispiel eine Frau hat so neben dem Partner hingehauen, bam, und hat ihm gesagt, es reicht ihr. Immer kommt er nur auf seine Kosten und sie nie. Also das ist zum Beispiel eine nicht so ideale Einstiegsmöglichkeit. Oder man sagt es einfach, wenn man schon so verloren ist und sagt, wenn das so weitergeht, trenne ich mich. Also das im Extrem, wenn die Wunden so stark sind, dass man einfach reden muss, das ist dann nicht mehr der gute Zeitpunkt, aber oft ein Zeitpunkt, wo man zumindest redet. Aber das ist dann so bedrohlich für den Betroffenen oder die Betroffene oft, dass sie erst recht sprachlos wird. Ja.
Man muss die Sprachlosigkeit dann durchbrechen.
Ja, wenn man wüsste, wie. Es ist schon schwer, weil für mich, ich merke, dass es so schwierig ist, wenn man nicht über so tiefe Dinge redet, wie wund man drinnen ist oder wie unsicher oder wie es einem geht, wenn man eben nicht Erwartungen entspricht der Gesellschaft, wenn man über diese Dinge nicht reden traut, ohne dass man sich selber klein fühlt, weil das ist wichtig, weil ich finde nicht, dass indem ich einfach sage, wie ich mich fühle, ich klein werden muss. Aber wenn man das nicht hat, wer will sich dem denn stellen? Das wäre ein Blödsinn. Niemand will sich klein machen. Ja? Dementsprechend ist natürlich die Sprachlosigkeit ein großer Schutz, vordergründig, aber nicht immer.
Wie kann es denn eine Beziehung beeinflussen, wenn ein Partner, der vorher keine Behinderung hatte, dann zum Beispiel durch einen Unfall im Rollstuhl sitzt?
Das ist immer wieder dasselbe. Zuerst kommt es darauf an, wie der Betroffene das verarbeitet. Mhm. Und das braucht Zeit. Also das ist, ich weiß nicht, wir tun so, ich denke mir oft in so Rehab-Zentren. Ich weiß zum Beispiel, meine Mitarbeiterin, die in Graz mit mir mitarbeitet, die hat in einem Rehab-Zentrum gearbeitet und die wollte das Thema sexuelle Gesundheit einbringen und ihr Vorgesetzter hat gesagt, wir sind ja nicht in einem Puff, als ob es da darum ginge. Es ging eigentlich darum, dass eine Ansprechperson da ist, mit der man reden kann über das neue Frauen- und Rollenbild, wenn etwas sich verändert, so plötzlich, wie ich mich neu finde und wie ich dann neu ein selbstbewusstes neues Bild habe. Weil es dauert. Und wenn man selber verloren ist, braucht man oft von außen jemanden, der einen bei der Hand nimmt und sagt, okay, es ist was Einschneidendes, kein Thema, aber du bist wer? Und gehen wir auf die Suche, wer bist du? Und dann erst habe ich das Gefühl, geht's mit dem anderen. Aber man muss natürlich dem anderen ein bisschen schon die Hand reichen, weil es läuft ja parallel was ab, auch in dem Partner und in der Partnerin. Wie geht's denn einer Partnerin, die zum Beispiel jetzt plötzlich betroffen ist, dass das Gefüge auseinanderbricht? Also es braucht manchmal von außen für beide eine Stütze, eine Hand, die ihnen zeigt, es ist jetzt eine harte Zeit, aber da gehen wir durch. Ja, das, ich denke mal, da sind beide bedürftig. Es ist eine Veränderung für beide.
Also muss schon eine sehr stabile Beziehung sein eigentlich, oder?
Ja, also es ist wie überall. Es ist überall dort droht keine Gefahr, wenn vorher die Beziehung gut war und die Kommunikation gut war. Wenn viele Gemeinsamkeiten da waren, da habe ich um die Beziehung nie Angst. Nie. Wenn das vorher schon im Grunde sehr dünner Faden war, dann kann sie bedroht sein. Mhm. Ja? Es muss gar nicht sein, dass einem der oder die Behinderte, durch den Unfall Behinderte zum Beispiel dann irritiert, sondern dass man selber damit nicht umgehen kann. Dass man quasi sich im anderen sieht und erschrickt davor, wie es einem gehen würde, wenn man plötzlich auf Hilfe angewiesen wäre. Und viele laufen vor sich davon, nicht vor dem anderen.
Wie bringt man dann die Menschen dazu, dass sie mal nicht vor sich wegrennen, sondern sich mal selbst erkennen?
Das können sie immer dann, wenn der andere was wert ist für sie. Also wenn die Beziehung bindend war, wenn es wertvoll war, die schauen dann hin. Es tut weh, aber die schauen hin. Das ist schön. Das ist für mich so eine wunderbare Magie und eigentlich auch das Geschenk von dem, was man vorher erarbeitet hat an Gemeinsamkeit. Ich habe überhaupt keine Sorge. Nein, das ist wunderschön.
Wie ist es dann bei chronischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose zum Beispiel, die ja auch fortschreitend sind?
Ja.
Wie beeinflusst das Beziehungsleben?
Ja, natürlich. Alle fortschreitenden Erkrankungen, da muss man sich einstellen, dass, wie eigentlich das Leben auch wäre, das müssen wir auch ehrlich sagen, das ganze Leben heißt Veränderung. Wir neigen dazu, wir wollen etwas einfrieren. Und das ist schon die Grundvoraussetzung, dass alles schlecht wird, ob jetzt mit einer Erkrankung oder ohne Erkrankung. Es zeigen nämlich alle Studien, dass die am allerwenigsten zu befürchten haben, die sich einstellen auf ein Leben der Veränderung. Und das muss halt auch eine Partnerin oder ein Partner wissen. In dem Fall sind es ja mehr Männer, die Partner sind, ja, weil es sind ja mehr Frauen betroffen von MS. Dass man halt wissen muss, okay, eine gerade Linie gibt es nicht. Es heißt jedes Mal, es kann etwas Neues dazukommen und wir werden wieder uns adaptieren und wieder adaptieren. Wichtig ist, dass man sofort Hilfe holt, wenn man merkt, ich gehe in die Nähe der Überforderung. Das gar nicht annehmen. Zack, sofort von außen Hilfe holen. Wozu tue ich mir das an? Wozu strudle ich ab? Weil es kostet Energie, die wir eigentlich für uns was anderes brauchen würden. Und darum ist wichtig, dass man um die Selbsthilfegruppen weiß, dass man um Ärzte und Therapeuten weiß, die einem helfen können. Und das ist natürlich auch eine Frage von Geld. Weil ich habe so ein ganz junges Pärchen gehabt, in dieser Selbsthilfegruppe, die waren noch vor einem Jahr, die haben geheiratet, ein kleines Kind gekriegt und ich sehe den wieder bei der Veranstaltung, der konnte nur noch mühsam gehen. Und der hat einfach kein Geld gehabt und keinen Platz an dieses Pärchen gehabt, dass die in Therapie gehen, weil sie brauchen die Hilfe von außen. Ja, und das ist ein Wahnsinn, also, das geht einfach nicht. Ja. Ich denke mal, unser System muss gewährleisten, Rehabilitation heißt mehr als nur jemandem sagen, es gibt einen Rollstuhl. Rehabilitation heißt, den ganzen Menschen sehen mit den anderen Stützen, die man eben braucht. Und ich hoffe, weil ich habe denen angeboten, dass sie zu mir kommen können, dass sie dann wirklich kommen und sich Hilfe holen. Das ist sehr wichtig.
Also besser auch ein bisschen früher Hilfe holen,
immer, statt etwas später. Ich bitte, das ist, es macht so viel leichter. Es ist schade, dass man sich so auszehrt. Weil man muss schon sagen, eine Beziehung, man sagt ja auch, eine Beziehungsökonomie gibt's. Jede Liebe braucht sehr viel positive Faktoren, die in diesen Tank der Liebe reinkommen. Und wenn halt ständig nur von diesem Tank abgesogen wird, dann hat man irgendwann mal keine Kraftreserven. Ja, und dann denke ich mir, okay, bitte beginnt rechtzeitig, wenn ihr merkt, der Tank geht Richtung Hälfte. Ich hätte lieber, man kommt vorher, aber bei der Hälfte würde ich sagen, bitte holt Hilfe.
Zu welchen Arten von sexuellen Störungen kann es denn bei chronischen Erkrankungen kommen?
Je nach chronischer Erkrankung. Es ist ja so, dass die Mehrheit der Österreicher eher betroffen sind durch die Fettleibigkeit, ja, weil 14,7% der Österreicher sind von Fettleibigkeit bedroht. Die haben ja vor allem Erkrankungen der Blutgefäße. Und wir müssen wissen, wenn man, alle haben Angst vor dem Herzinfarkt oder so, aber das kommt meistens x Jahre nach einer Erektionsstörung oder nach einer Lubrikationsstörung. Vorher werden die kleinen Blutgefäße irritiert. Das heißt, die Mehrheit hat eher Erkrankungen mit Erektionsstörungen. Die Frauen werden nicht mehr feucht. Und dann werden sie in der Regel natürlich auch lustlos, weil die Sexualität nicht mehr in der Art stattfindet, wie sie sie gern hätten. Also das wäre die Hauptgruppe der Österreicher. Die anderen Gruppen sind eher die krebserkrankten Patienten, wo die Krebserkrankung und die Therapien zu Sexualstörungen führen. Dann bei den Männern sind es vor allem die Unfälle, die Sexualstörungen machen. Dann kommt es auch darauf an, was ist es? Ist es eine Zerstörung der Nerven oder der Genitale selber? Oder dass sie prinzipiell sich nicht mehr so bewegen können und so weiter. Und dann kommt schon die Depression. Depression und Angststörung. Und da kommt zuallererst die Lustlosigkeit, die als erstes Symptom sich meldet.
Wie kann man das dann behandeln?
Ich muss immer wissen, was die Ursache ist. Ja? Also zum Beispiel bei den Depressionen ist es natürlich wichtig, wo keine Lebenslust ist, kann überhaupt keine sexuelle Lust sein. Das heißt, die müssen wahrscheinlich zuerst eine gute antidepressive Therapie haben, die leider manchmal auch lustlos macht. Aber sobald ich lebensfroh bin, habe ich auch mehr Bedürfnis nach Sexualität. Und wenn das zum Beispiel dann Erektionsstörungen sind oder Lubrikationsstörungen, kann ich Medikamente geben. Bei den Blutgefäßerkrankungen kann ich Potenzmittel geben und durchblutungsfördernde Mittel. Wenn die Nerven durchtrennt sind, kann ich dann entweder mit Spritzen, mit eigenen kleinen Kügelchen, also alles Mögliche gibt es ja, mit Vakuumpumpen oder ja, es gibt eine riesen Palette von Dingen, die ich dann anbieten kann. Also man bleibt nicht übrig. Für mich ist nur wichtig, dass man mir erzählt, was man gerne hätte und dann muss ich halt mit denen erarbeiten, ist das, was sie sich erträumen, überhaupt möglich.
Sie haben vorher Unfälle angesprochen, dass das eine häufige Ursache bei Männern ist. Ja. Wie oft kommt das vor?
Die Unfälle selber? Oder wie also, meinen Sie?
Wie oft, dass es eben durch Unfälle sexuelle Störungen dann eine Auswirkung
hat? Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das hätte ich vorher wissen müssen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das kann ich echt nicht sagen. Ja, weil es kommt einfach darauf an, weil sehr viele haben ja nicht, zum Beispiel auch intakte Nerven, aber leiden so enorm unter den Schmerzen. Und durch die Schmerzen können sie dann auch keine Sexualität haben. Es gibt dann viele, viele Ursachen. Das ist eine gute Frage, aber das habe ich nicht im Kopf, leider.
Kein Problem. Welche Tipps geben Sie denn den Menschen generell?
Keine. Ich hasse Tipps. Wissen Sie, warum ich Tipps hasse? Solange ich den Menschen nicht kenne, kann ich ihm noch überhaupt nichts sagen. Wir lieben Tipps, wir Ärzte haben Tipps überhaupt wahnsinnig gern, weil wir einfach ganz schnell wen wieder draußen haben wollen, weil der Nächste wartet. Aber das Individuum, das will gesehen werden. Und mir ist wichtig, wenn ich dann etwas Passendes habe, dann sage ich es. Und ich möchte zuerst hören, was brauchen Sie? Und dann erarbeiten wir, was ist passend. Und das weiß nicht ich, sondern das weiß immer nur der Betroffene und die Betroffene. Und das braucht Zeit. Und die haben sie bei mir. Ja? Und das möchte ich auch und ich finde das auch sehr wichtig, weil genau bei mir die Ärzte, die in Ausbildung sind und in Supervision kommen, da merke ich, die hätten alle gern Tipps. Dann sage ich, woher weißt du, was die Person will? Du fantasierst ja, dass die Person das will, wenn du vorher nicht gefragt hast, was sie sich denn wünschen. Also darum, keine Tipps.
Erst einmal den Menschen kennenlernen, bevor man...
Ich schon. Also wenn sie einen allgemeinen Tipp, würde ich nur sagen... tun Sie sich nicht abstrampeln, holen Sie Hilfe. Das ist der einzige Tipp, den ich habe. Das alles andere, das geht. Alles, ich weiß nicht, ich habe so viel Respekt gelernt und so viel Demut vor den Menschen, was die alles schaffen. Ich war so als Junge so anmaßend, was richtig und ist und was die Norm oder was ist. Das ist alles ein Quatsch. Also jedes einzelne Individuum hat sein Optimum und das ist wunderschön und ich freue mich dann immer, wenn ich mit den Menschen zu ihrem neuen Optimum komme.
Ja, dann bleibt mir nur noch mich für das Gespräch zu bedanken, gerne. Frau Dr. Braganja. Technisch unterstützt hat uns heute Elmar Peinelt. Und ja, zum Abschluss hören wir jetzt noch von den Schröders, Lass uns schmutzig Liebe machen.
Oh ja, passt.
Alle sind bedient, nur ich bin noch dabei. Den ganzen Abend war ich tapfer, gebaggert und geschaut. Neben dir, du süße Braut. Wir reden über Filme, was dein Ex-Freund hat studiert. Ich schlaf schon fast im Stehen, nein, und du doch interessiert. Du sagst, du stehst auf Liebesfilme und auf Pferdesport. Ich denke, Jockey wär ich auch ganz gern, doch wenn's geht sofort. Lass uns schmutzig Liebe machen, alle diese wilden Sachen, die man nur aus Filmen kennt, die man nie beim Namen nennt. Lass uns schmutzig Liebe treiben, Körper aneinander reiben. Lass uns wie die Tiere tun, hier und jetzt und nun. Come on, baby. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hör gut zu, was ich dir sage, zu mir oder zu dir, das ist hier die Frage. In der Hose ist der Teufel los und du kapierst es nicht. Ich schau dir in die Bluse, kleidest du in mein Gesicht. Ach, lass uns schmutzig Liebe machen, alle diese wilden Sachen, die man nur aus Filmen kennt, die man nie beim Namen nennt. Lass uns schmutzig Liebe treiben, Körper aneinander reiben. Lass uns wie die Tiere tun, hier und jetzt und nun. Komm, lass uns schmutzig Liebe machen, alle diese wilden Sachen, die man nur aus Filmen kennt, die man nie beim Namen nennt. Lass uns schmutzig Liebe treiben, Körper aneinander reiben.
Ein Schwein gut.